Ja, ihr dürft aufstehen. Wir wollen noch den König aller Könige auch preisen. Ja. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und dass wir dich loben dürfen mit Liedern. Danke, dass du würdig bist, gepriesen zu sein, weil du der Gott bist, der Wunder tut. Und in der Zeit, wo wir heute leben, wo gestern das eine galt und heute wieder was anderes, wo wir wirklich auch manchmal fragend sind, wie das alles weitergehen soll. Da bleibt wirklich die Frage, wohin sonst sollten wir gehen, so wie wir es auch gesungen haben. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen in dein Wort schauen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst. Amen. Ja, 2023 voraussichtlich werden wir es endlich schaffen. Auf der Welt werden circa 8 Milliarden Menschen leben. 8 Milliarden, das ist eine Zahl mit 9 Nullen. Ja, 0 könnte man sagen, ist nicht viel, aber wenn eine 1 davor steht oder eine andere Ziffer, ist es doch irgendwie viel. Wenn man die Zahl versucht, sich ein bisschen greifbarer zu machen, dann habe ich das einfach mal in Sekunden aufgerechnet. Und zwar mit Millionen können wir eher noch was anfangen, obwohl Milliarden ja auch oft in Nachrichten kommt. Aber Millionen könnte man vielleicht auch noch hinzählen, wobei das auch schon einige Zeit dauert. Aber 8 Millionen Menschen, wenn man das in Sekunden ausdrücken würde, in Zeit, was schätzt du, wie lang ist das, 8 Millionen Sekunden? Millionen. 8 Millionen Sekunden, also auf 8 Milliarden Menschen quasi bezogen, erstmal eine Zahl kleiner. Jetzt denkt ihr, was für eine Zeit ist das? Dürft ihr mal kurz rausrufen? Oder ihr denkt euch einfach leise, ich sag's euch, es sind circa 88 Tage. Ja, überschaubar, so lange zählt euer Genesenenstatus. Ja, ist relativ kurz. Was sind 8 Milliarden? Wie viel Zeit ist das? Was schätzt ihr? 3 Jahre? 8 Jahre? Ja, ich zahle in Tagen, ich habe es in Jahre umgerechnet. Ja. Circa 245 Jahre. Das ist schon eine andere Dimension. Ja. 8 Milliarden Menschen. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist der bedeutendste dieser Menschen, die jetzt gerade leben? Ich glaube, da wäre es eine endlose Diskussion. Ich wüsste eigentlich gerade auch gar niemand, wer wirklich bedeutend momentan ist. Also wo wirklich richtig bedeutend ist. Klar, es gibt viele Staatsoberhäupter, aber wer hat so dieses, das Bedeutendste, würde ich mir schwer tun. Und es ist ja schon angeklungen, heute soll es um den Johannes den Täufer gehen nochmal. Und in der Bibel finden wir eine Aussage, da heißt, es ist der bedeutendste Mensch. Es ist nicht ganz so richtig, wie wir das als Unterüberschrift, und das werden wir auch feststellen im Verlauf der Predigt, weil das steht ja ein bisschen so da wie so eine feste Aussage, dass der Johannes der Täufer der bedeutendste Mensch ist und war. Es ist ein bisschen anders, wie vielleicht gedacht, aber er war auf jeden Fall eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Und um diesen Johannes soll es heute eben nochmal gehen. Ein kurzer Umriss über sein Leben oder wer so als Person war, vielleicht so als Steckbrief gesehen. Viele von euch kennen wahrscheinlich viele Dinge über ihn, aber dass wir vielleicht alle so einigermaßen auf dem gleichen Stand sind. Also er war der Sohn von der Elisabeth und vom Zacharias. Er war ähnlich, die Geschichte ist eigentlich ähnlich wie bei Jesus gewesen. Da kommt ein Engel und kündigt an, dass die Frau schwanger wird letztendlich. Ja, so wie bei Maria auch. Es war zwar schon, die Geschichte war ein bisschen anders, aber es kam ein Engel auf die Erde und kündigt an, ihr werdet schwanger werden. Und bei der Elisabeth war es so, die war sehr, sehr alt schon. Auch ähnlich wie in der Geschichte vielleicht im Alten Testament, wo er kennt. Also eher unwahrscheinlich, dass das so stattfindet. War auch in der Verwandtschaft von Jesus tatsächlich. Ja. Und dieser Johannes war also praktisch nur auch ein paar Monate älter wie Jesus selbst. Er lebte dann in der Wüste. Ja, wer aufgepasst hat vor 2 Wochen oder da war, hat auch der Wolfgang ist darauf eingegangen. Und hatte so, ich würde mal sagen, schon spezielle Kleidung, auch für damalige Zeiten, aus Kamelhaaren. Und seine Speise, ja, war auch interessant. Kamelhaare wollte ich schon sagen, nein. Heuschrecken und Honig, ja. Also vor kurzem hatten wir das mit unseren Kindern, die konnten das nicht nachvollziehen und ich kann es auch nicht, ja. Also er lebte sehr einfach, sehr bescheiden, ja. Kamelhaare, also ein Gewand aus Kamelhaaren, Gürtel drumherum aus Leder und seine Speise war sehr einfältig oder sehr eintönig und sehr einfach. Seine Predigt: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er sagt, hat natürlich auch noch viele andere Sachen gesagt, aber das war so eine Kernaussage von dem, was er gesagt hat. Er predigte zu verschiedensten Bevölkerungsschichten. Und das war mir tatsächlich auch vor der Predigtvorbereitung gar nicht so bewusst, dass wirklich unterschiedlichste Menschen zu ihm kamen mit speziellen Fragen. Zum Beispiel die Soldaten haben gesagt, wie sollen wir das und das handhaben? Es kamen die Pharisäer, die Begebenheit haben wir vor 2 Wochen gehört, oder die Abgesandten von Pharisäern und Schriftgelehrten. Es war das gemeine Volk, das zu Jesus kam, es waren die Zöllner, ganz unterschiedliche Menschen, um zu hören, was er zu sagen hatte. Und er fand deutliche Worte, also eigentlich richtig harte Worte teilweise, auch wenn sie vielleicht, oder auch wenn, nicht nur vielleicht, auch wenn sie ehrlich waren. Also er sagt einmal Schlangenbrut. Ja, es nimmt Jesus auch später nochmal auf oder verwendet das gleiche Wort, also für ihr Verhalten, für ihr hinterlistiges Verhalten. Er scheute nicht, die Wahrheit zu sagen. Es war so ein Mann, der eingestanden ist für Recht. Ja, er hat sich nicht gescheut, zu dem Landesfürsten damals zu sagen, das, was du tust, ist nicht richtig. Der hatte nämlich die Frau von seinem Bruder sich einfach genommen. Das kostete ihn letztendlich die Freiheit. Er ist dann aus der Wüste ins Gefängnis gekommen. Und letztlich, ja, ist er im Gefängnis hingerichtet worden, enthauptet worden. Ganz kurz vielleicht so ein Umriss über sein Leben. Johannes, also, wie soll man sagen, ein rauer Typ, so Naturbursche, kantig irgendwie, stand für die Wahrheit ein, war Gott gehorsam, nämlich als Gott ihn gerufen hat, so haben wir es auch vor 2 Wochen gehört, ist er gegangen und hat den Auftrag Gottes angenommen und getan. Also für mich irgendwie, wenn man das so ein bisschen zusammenreißt, so ganz kurz zusammenfasst, finde ich so ein richtiger Mann. Ein Mann Gottes. Also Johannes, ohne Frage, würde ich sagen, kein normaler Mensch. Aus der Sicht damals nicht und heute aus der heutigen Sicht auch nicht. Es ist nicht so einfach, ja, so für die Wahrheit einzustehen, zum Beispiel wie Johannes tat. So hingegeben zu sein, Gott gegenüber, wie er es war. Aber was machte ihn so besonders? Reicht es aus, um der besonderste Mensch, bedeutendste Mensch auf der Welt zu sein? Und ich möchte mit euch gar nicht so sehr heute oder wenig über den Johannes selber lesen, so in dem Sinn, sondern das, was Jesus selber über Johannes sagt. Und da dürft ihr aufschlagen, das ist unser Bibeltext für heute, in Matthäus 11, 7 bis 19, diese Verse möchte ich vorlesen. Matthäus 11, 7 bis 19. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen, zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen, zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes, der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt. Und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es gleicht den Kindern auf dem Markt, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu. Wir haben euch aufgespielt, ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. So sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Bisschen längerer Text und auch einiges vielleicht nicht aufs erste Mal, zumindest auch vom Hören, zu verstehen. Und ich möchte versuchen, euch das ja ein bisschen auszulegen oder verständlicher zu machen, das eine oder andere. Wie geht es los? Jesus fragt die Menschen, was habt ihr eigentlich sehen wollen? Weil viele von ihnen sind ja in die Wüste gegangen, um Johannes zu treffen. Was habt ihr denn eigentlich sehen wollen, wo ihr rausgegangen seid in die Wüste? Und er fragt es irgendwie eigentlich provokant, oder ich finde, es hört sich provokant an, und zugleich auch ist es eine rhetorische Frage. Oder rhetorische Fragen, die er da stellt. Ja? Was habt ihr sehen wollen? Ja, wie so ein Mensch, der sich einfach vom Wind hin und her bewegen lässt? Nee, es war Johannes nicht. Der stand für was ein. Also das war es nicht. Oder jemand, der schöne Kleider trägt? Nee. Auch damals, zu der damaligen Zeit, bin ich mir sicher, ohne Facebook, TikTok, WhatsApp, was auch immer, Telefon. Die Menschen wussten, auf was sie sich einließen, zumindest nach kurzer Zeit schon, was sie da erwartet, wenn sie in die Wüste gehen. Wer der Johannes war, was der getragen hat, was der gegessen hat, das wussten die Menschen. Bin ich mir sicher. Also, eigentlich die Fragen, die Jesus hier stellt, was habt ihr sehen wollen? Und worauf er eingeht, eigentlich haben sie sich selber beantwortet. Ja? Sie haben gewusst, auf was sie sich einlassen. Oder, und jetzt wird es irgendwie treffender, sagt er, oder habt ihr einen Propheten vermutet? Und tatsächlich, das war es schon. Ja? Sie haben gemerkt, der Johannes, der ist anders, aber nicht nur, weil er andere Kleidung bringt und anders ist, sondern die Botschaft, die er bringt, die ist anders. Die muss von Gott sein. Es muss ein Prophet sein. Man muss sich bewusst werden, auch an der Stelle wieder, 400 Jahre ist nichts dokumentiert, also eigentlich von dem Malachi, von dem Buch davor, bis da zu der Zeit, wo der Johannes der Täufer lebte, war eigentlich ja Gottes Schweigen. Und die Menschen haben gewartet, dass irgendjemand kommt und wieder wie ein Prophet oder der Retter, auf jeden Fall ein göttliches Zeichen oder ein Mensch vom Himmel sozusagen. Also sie haben ja schon vermutet, dass es ein Prophet ist. Aber als die Menschen ihn gefragt haben, ob er Elia sei, sagt er, nee, oder zumindest Johannes der Täufer sagt, er ist es nicht. Und jetzt wird es für die Zuhörer eigentlich spannend, weil jetzt Jesus ja in diese Richtung kommt, wo er dann eigentlich sagt, wer der Johannes letztendlich wirklich ist. Und die Verse möchte ich nochmal lesen, Vers 9 bis 11. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes, der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Ja, ich sage euch, Johannes ist ein Prophet, aber er ist eigentlich noch mehr. Das ist nicht das Einzige. Er sagt in Vers 10, ja, er ist eigentlich eine Verheißung aus dem Alten Testament, wo der Malachi das sagt in Vers 3, Vers 1. Also dieser Bote, den Gott vor dem Retter her senden wird. Und dann sagt Jesus, und daher auch diese, ich sag mal, diese Unterüberschrift, Johannes, der bedeutendste Mensch der Welt. Er sagte, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer oder vielleicht bedeutender ist als Johannes der Täufer. Warum sagt es Jesus? Für diejenigen, die an Jesus glauben, ich sag mal, das ist eine Aussage, an der lässt sich ja eigentlich nicht mehr wirklich was rütteln. Ja? Jetzt müssen wir das so annehmen. Warum ist, oder wir wollen es, oder ich will es so annehmen. Ja? Jetzt können wir diskutieren in der Geschichte, was noch große Männer waren. Aber Jesus sagt, der Johannes, das war der bedeutendste Mensch. Bis zu dem Zeitpunkt. Was machte den Johannes so besonders? Weil er Gottes Stimme gehorchte, das war besonders, ohne Frage. Aber wenn wir ins Alte Testament schauen, da gab es noch viele andere. Ich denke immer an zum Beispiel an den Noah. Das ist für mich so jemand, wo für mich einzigartig ist ein Stück weit, wo Gott ihm sagt, bau die Arche, und der baut Jahrzehnte oder vielleicht sogar über 100 Jahre lang an dem Holzschiff da, wo er nicht weiß, für was das sein soll, richtig. Also Gott beauftragt ihn und geht los, der Johannes. Also schon besonders, aber nicht einzigartig. Und so gibt es viele, viele Menschen im Alten Testament davor auch. War es, sag ich mal, seine Theologie oder die Art und Weise, dass es Jesus gleich war, das, was er tat, würde ich sagen, auch nicht. Er macht nämlich einiges anders wie Jesus. Auch wenn die Predigt teilweise ähnlich war wie bei Jesus, also gerade dieses tut Buße, dieses Umkehren, genau das hat Jesus auch wieder verwendet. Aber zum Beispiel der Johannes ist in die Wüste gegangen und die Menschen kamen zu ihm. Jesus ist zu den Menschen hingegangen. Also es war schon mal was ganz anderes. Oder der Hauptteil war eben die Ankündigung von Gericht, würde ich sagen, beim Johannes. Und Aufruf zur Umkehr bei Jesus war auch sehr viel Aufruf zur Umkehr, aber auch zur Errettung. Ja, der Weg der Errettung war da ganz groß. Also es gab unterschiedliche Parallelen. Also das war es wahrscheinlich auch nicht, dass Johannes alles genauso gemacht hat, wie Jesus das dann auch später getan hat. War es der Glaube, der ihn auszeichnete? Und ich finde, er hat wirklich viel getan, was drauf schließen lässt, ja, dass er wirklich ein ganz gottesfürchtiger Mann war, der das tun wollte und das getan hat auch, was Gott von ihm wollte. Also wirklich, ich würde mal sagen, Glaubensheld, aber auch genau mit großen, ich würde mal sagen, oder heute können wir leicht sagen, auch mit Defiziten, ja. Weil diesen Text, wo ich euch vorgelesen habe, der fängt ja an, als sie fortgingen. Ja? Das bezieht sich nämlich auf eine Situation, dass die Jünger vom Johannes dem Täufer, der hatte auch Jünger, zu Jesus gekommen waren und haben gefragt, bist du eigentlich wirklich den, auf den wir warten sollen? Weil Johannes war da im Gefängnis, gerade wegen dieser Aussage oder dieser Kritik am Herodes. Und dann kam er ins Gefängnis und ich sag mal, wahrscheinlich nach gar nicht langer Zeit kam er wirklich ins Zweifeln. Er hörte viel von Jesus, aber ist es wirklich der Messias, der Retter? Und ich sag mal, okay, kann man verstehen, aber wenn man von vorne das Evangelium liest, dann müsste man eigentlich denken, er war nämlich bei der Taufe oder er selber hatte ja Jesus getauft. Und als er Jesus getauft hatte, wisst ihr, was da passiert ist? Da kam vom Himmel eine Stimme und sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hatte der Johannes der Täufer erlebt. Und ein paar Monate später, maximal 2 bis 3 Jahre später, so glaubensmäßig erschüttert, dass er sagt, bist du es wirklich? Bist du es wirklich? Also ich möchte den Johannes nicht schmälern. Der war ein großartiger Mann Gottes, ein Glaubensmann. Aber auch mit seinen Momenten, wo er wirklich sehr, sehr stark am Zweifeln war. Also vielleicht nicht der allergrößte Glaubensheld. Also das war es auch nicht beim Johannes. Also er hatte Glauben, er zeichnete sich auch aus, aber es machte ihn bestimmt nicht zum größten Glaubenshelden. Die Antwort steckt eigentlich in dem Vers davor. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Es ist die Aufgabe. Es ist nicht das, was der Johannes getan hat. Es ist nicht seine Einzigartigkeit, sein Charakter, seine Art für das Recht einzustehen. Es ist allein und einzig die Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hatte, nämlich Wegbereiter zu sein für Jesus. Das macht ihn zum bedeutendsten Menschen bis zu diesem Zeitpunkt hin. Es ist die Aufgabe. Der Wegbereiter für Gottes Sohn zu sein, das erhöht ihn dazu. Und für mich eigentlich dieses Phänomen eigentlich zu sehen, hey, eigentlich nur dieser Wegbereiter zu sein, diese Aufgabe, wo ihn näher sein lässt wie jeder andere davor, jeder andere Prophet im Alten Testament, erhebt ihn zu dem größten Mann, zu dem bedeutendsten Mann bis zu diesem Zeitpunkt. Aber diese Aussage, so wie ihr, ich sag mal, geschrieben habt, bedeutendste Mensch der Welt, stimmt so eigentlich nicht. Weil der Vers geht nämlich noch weiter. In Vers 11, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Wie ist es zu verstehen? Also es gibt noch viele Menschen, die größer sind. Wer kleiner ist in dem Himmelreich Gottes, oder der Kleinste in dem Himmelreich Gottes, ist größer wie der Johannes, der Täufer. Dazu muss man vielleicht auch nochmal den Hintergrund besser verstehen. Der Johannes war, oder steht ja in unserer Bibel schon im Neuen Testament drinne, aber er lebte in dem alten Bund. Also er kannte das Gesetz von Mose und er handelte und lebte auch danach. Er tat grundsätzlich neue Dinge, also diese persönliche Umkehr, dass Menschen einzeln umgekehrt war, eigentlich im großen Stil, das war alles neu. Also er machte viele Dinge auch schon anders, wie es im Alten Testament war. Aber grundsätzlich war er der letzte Vertreter dieses alten Bundes. Und was dann kam, ist was Neues. Ja. Und vielleicht nochmal zu der Einordnung, wie Johannes sich selber sieht oder gesehen hat. Und das macht nämlich tatsächlich dann den Unterschied. In Johannes 3, Vers 29 und 30, da heißt es, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und auch das hatte der Wolfgang irgendwie so schön in der Predigt auch gezeigt, dass der Johannes genau wusste, wer er war. Ja, es ging nicht um ihn, sondern er musste abnehmen, dass Jesus zunehmen kann. Und eigentlich geht es mir aber um den Vers davor, um dieses Bräutigam-Ding. Dass der Johannes sagt, er ist der Freund des Bräutigams. Er steht nebendran und freut sich über Jesus. Und wisst ihr was? Das war der alte Bund. Das war das Maximale, was ein Mensch, sagen wir mal, erreichen konnte. Freund sein. Und was sagt eigentlich Jesus in diesem, was dann durch diesen neuen Bund kommt, durch den Tod von Jesus am Kreuz, durch seine Auferstehung, was ist in dem neuen Bund so besonders? Da heißt plötzlich in Epheser 5, Vers 25 und 27 geht es darum, dass wir die Braut sein können von Jesus. Viele denken wahrscheinlich auch in Offenbarung, wo die Gemeinde als die Braut von Jesus als Braut bezeichnet wird. Aber in diesem, ja, in Epheser 5 heißt oder kann man lesen, dass wir die Braut des Bräutigams sind von Jesus. Oder an anderer Stelle, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Ja? Söhne, Töchter von Gott. Also nochmal eine ganz andere Beziehung. Ja? Freund ist gut, ja? Sehr gut schon. Aber jetzt gehöre ich mit in die Familie rein. Also nochmal eine andere Ebene. Und diese Familienzugehörigkeit, und selbst wenn ich der Schlechteste bin in der Familie, grob gesagt, dann bedeute ich doch mehr wie der Freund, weil er nicht in der Familie drin ist, so nah. Der aber, der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Also es ist, mich hat's fasziniert bei der Vorbereitung. Ich hoffe, ich kann euch das irgendwie ein bisschen näher bringen. Ja? Was für ein Privileg wir haben, in diesem neuen Bund zu sein. Ein Kind Gottes zu sein, Braut zu sein von diesem wunderbaren Jesus. Und ich habe ein richtig komisches Beispiel gefunden oder versucht, wo das näher bringen soll, was einmal der Unterschied ist. Ja? Und bitte geht da nicht ins Detail, weil es funktioniert nicht. Ja. Aber ich habe vor zig Jahren mal einen Rasierer gekauft und eigentlich, der war jetzt auch nicht besonders teuer, aber eigentlich war ich echt fasziniert, es war ein Akkurasierer, wie lang das Teil funktioniert. Ja. Und immer, wenn ich mich rasiert habe, habe ich schon gemerkt, ja, gut, es dauert irgendwie schon lang beim Rasieren, aber funktioniert immer noch und fand es gut, das Gerät. Also, dass es überhaupt so lang funktioniert. Und irgendwann habe ich aber dann gedacht, ich glaube, ich kaufe mir jetzt doch einen neuen Rasierer. Ja, war auch jetzt nicht besonders toll, das Teil, grundsätzlich, zumindest vom Preis her nicht. Und als ich das erste Mal mit diesem Teil rasiert habe, ey, das ist der Wahnsinn. Man fährt einmal drüber und zack, alles weg. Ich habe gar nicht verstanden, aus der Sicht, der alte Bund, der hat funktioniert. Ja? Der alte Rasierer hat funktioniert grundsätzlich. Aber wo ich den neuen Rasierer, also ich habe den anderen nie wiederverwendet, auch wenn er noch funktioniert. Ja. Ganz wirklich richtig schwaches Beispiel. Aber irgendwie für mich doch irgendwie so ein Ansatz zu sagen, ey, dieser neue Bund, das ist was Außergewöhnliches, was Phänomenales gewesen und ist es bis heute. Und das, was ich merke, um auf das Rasiererbeispiel zurückzukommen, wenn ich jetzt vor dem Spiegel stehe und mich da mal rasiere, dann denke ich nicht, wow, ist das super, das Gerät noch. Sondern ich habe mich dran gewöhnt. Und ich sehe uns heute auch oft, uns als Christen hier, wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben diesen alten Bund gar nicht miterlebt. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet hat. Und es ist so wichtig, wenn wir in der Bibel lesen und es ein bisschen besser verstehen, was Bahnbrechendes da passiert ist durch Jesus. Wie privilegiert wir sind, in diesem neuen Bund zu sein. Also Ermutigung und Ermahnung zugleich, lasst uns nicht vergessen, was wir durch den neuen Bund in Jesus haben dürfen. Auch wenn wir den alten jetzt nicht so gekannt haben, wie die Menschen damals. Und in diesem Bund, in dieser Kindschaft, haben wir auch einen Auftrag bekommen. Der Johannes, sollte Wegbereiter sein. Wir haben einen anderen Auftrag bekommen. Jesus war nämlich da. Dieser Wegbereiter müssen wir nicht mehr sein. Wir sollen und dürfen Wegweiser sein. Oder die Bibel nennt es auch Botschafter. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Aufgabe von jedem von uns, der diese Kindschaft angenommen hat. Es mag bei jedem ein bisschen unterschiedlich aussehen, ohne Frage. Aber diesen Auftrag hat jeder von uns. Aber wie war das damals? Und Jesus spricht hier weiter. Die Menschen, ich glaube damals wie heute, beziehungsweise damals waren gar nicht so viel anders wie heute oder heute ist nicht so viel anders wie damals. Gott hatte versucht, Propheten zu schicken. Mit wenig Erfolg. Und deswegen auch diese Aussage in Johannes 13 und 14, die ich nochmal, Matthäus 13 und 14, die ich nochmal kurz lesen möchte. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Also die Menschen sind ja zu Johannes gekommen und fragen, bist du Elia? Und er sagt, nee, ich bin's nicht. Und Jesus sagt hier eigentlich noch mal ein bisschen was anderes. Er hätte Elia sein können, wenn ihr ihn angenommen hättet. Beim Alten Testament, gerade in Malachia, heißt es, dass Jesus jemand oder dass Gott jemanden schicken wird und die Menschen umkehren werden. Und es ist nicht, ein paar Menschen haben auf den Johannes den Täufer gehört, genauso wie auf Jesus, aber die große Masse, die ist nicht umgekehrt. Also, schade, ja, die Menschen hätten oder eigentlich hätte der Johannes der Täufer die Erfüllung sein können dieser Prophetie. Aber die Menschen haben ihn abgelehnt. Und da geht es eigentlich auch schon auf die letzten Verse zu, wo Jesus einfach nochmal Beispiele bringt, wie nämlich die Menschen ihn angenommen haben, beziehungsweise den Johannes angenommen haben. Und in Vers 17 sagt er dann, wenn er den Johannes anschaut, den Johannes den Täufer, der hat klar gegessen, aber jetzt nichts Verwerfliches. Er hat keinen Wein getrunken, kein Alkohol, hat also sich besonders zurückhaltend gelebt und dann habt ihr gesagt, er ist besessen. Also er hat versucht, so zu leben. Ja. Und Jesus kommt, lebt ganz anders. Er hat auch Alkohol getrunken. Haben die Menschen gesagt, der isst und trinkt, ja. Das ist ein Schlemmer und Säufer, heißt dann in der Luther-Übersetzung, ja. Und der gibt sich mit Zöllnern und Sündern ab. Ja, obwohl er sich, ja, und hat sich um die Menschen gekümmert, die auch am Rande gestanden sind. Also so oder so. Die Menschen haben den Johannes abgelehnt, aber sie haben auch Jesus abgelehnt. Es hat nicht in ihr Bild reingepasst, wo sie von dem Retter beziehungsweise von dem Wegbereiter haben wollten. Und dann möchte ich zu dem letzten Vers kommen. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, doch die Weisheit erweist sich als richtig und zwar durch das, was sie bewirkt. Und wenn man diese Weisheit hier oder Gott für die Weisheit einsetzt, dann würde der Vers so heißen, doch Gott erweist sich als richtig und zwar durch das, was er bewirkt. Letztlich, obwohl so wenig Menschen dem Johannes, dem Täufer und Jesus gefolgt sind, hat Gott doch bestätigt, dass der Auftrag von ihm kam. Ja, durch das, was da draus entstanden ist. Obwohl es nur so wenig Menschen angenommen haben. Also egal, wie unterschiedlich, ich sag mal, die Aufgabe war, Johannes als Wegbereiter und Jesus als Retter der Menschen, es kam von Gott. Und deswegen hat es gewirkt, auch vielleicht nicht in dem Umfang, wie es eigentlich hätte sein können oder wie es schön gewesen wäre. Aber Gott hat es bestätigt, weil er in den beider Leben war. Du und ich, wir dürfen in dem neuen Bund leben. Also den Bund, den der Johannes nicht mehr, den hat er nicht mehr erlebt. Also er starb, bevor Jesus überhaupt da am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Er hat es nicht mehr auf dieser Welt miterlebt. Wir haben den neuen Bund jetzt. Und genauso wie der Johannes eine Aufgabe hatte, als Wegbereiter zu sein, haben wir heute, du und ich, die Aufgabe, Botschafter zu sein. Beziehungsweise Wegweiser für Jesus. Also nicht Wegbereiter, sondern Wegweiser und Botschafter. Und ich finde, hier können extrem viel lernen von dem Johannes. Ja, und ich denke, wir könnten auch noch eine dritte und vierte Predigt machen über den Johannes. Aber nächste Woche geht es dann woanders weiter. Aber was können wir von dem Johannes lernen oder was möchte ich von ihm lernen? Im Bewusstsein unserer Gotteskindschaft zu leben. Ja. Der Johannes kannte das noch nicht so. Für ihn war da sehr viel Umbruch. Und wir dürfen ja eigentlich jetzt zurückschauend vieles erkennen oder verstehen, was er noch nicht verstanden hat. Im Bewusstsein von der Gotteskindschaft. Ich habe das mal so als kleines Beispiel noch für auf meine Arbeit bezogen. Und zwar, bin ja in der Ausbildung, habe ich ja schon öfters gesagt, tätig. Und wir kriegen jedes Jahr im September einige neue Auszubildende. Und dann muss man denen erstmal alles sagen, was so für Regeln in so einem Unternehmen gelten. Und eine der Sachen ist, dass wir sagen, sie müssen sich entsprechend auch verhalten. Weil wir sagen, wenn ihr in der Berufsschule zum Beispiel seid, das ist immer so das klassische Beispiel, und ihr fallt da negativ auf, dann heißt es nicht, der Azubi XY, sondern hat der von der Firma Stahl. Und wir sagen ihnen, ihr seid da im Grunde genommen, ihr seid das Aushängeschild für die Firma. Und deswegen verhaltet euch doch auch so. Das ist einen guten Eindruck auf die Firma hinterlässt. Und für uns ist es auch wichtig, ja, dass wir in dem Bewusstsein leben, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt nicht, dass wir immer einen guten Eindruck hinterlassen müssen tatsächlich, ja, weil wir eben immer wieder auch anecken werden mit dem, was wir sagen, wenn wir zu der Wahrheit stehen, ohne Frage. Aber dass wir in diesem Bewusstsein leben und Menschen dadurch zu Jesus hingewiesen werden. Positiv oder manchmal auch wirklich herausfordernd. Also Bewusstsein unserer Gotteskindschaft. Und der Johannes war so ein Mann, der hat den Auftrag von Gott bekommen und er hat in dem Bewusstsein gelebt, wer er ist. Zu keiner Zeit hat er gedacht, nachdem er so viel Zulauf hatte, jetzt ist er der Chef, ja, die Leute sollen bei ihm bleiben, sondern er hat immer auf Jesus hingewiesen. Und das führt eigentlich zum zweiten, hingegebenes Herz. Ja. Auch in seinen Zweifeln ist er nicht irgendwie da im Gefängnis verbittert, sondern schickt seine Jünger die Möglichkeit, die er eben hatte, und schickt sie zu Jesus und fragt nochmal nach. Einfach da merkt man einfach, dass er hingegeben war, an Gott, an Jesus, ja, und seinen Auftrag ernst genommen hat. Das können wir von dem Johannes auch lernen. Und losgehen als Botschafter. Der Johannes hat wahrscheinlich nicht alles perfekt gemacht. Und auch du und ich, wir werden nicht alles perfekt machen. Und wir können, ich sag mal, das ist so ein bisschen lapidar, wir können noch so viel Bibel lesen und Bibelstudium betreiben, wenn wir sagen, ich muss erst das und das sein, dass ich losgehen kann, um Botschafter zu sein, dann wird man nie losgehen. Da reichen die 70, 80 Jahre oder weiß ich nicht, wie lange wir leben, nicht. Wir müssen jetzt losgehen und das hat der Johannes auch gemacht. Also mit seiner Art, mit seiner Hingabe zu Gott ist er losgegangen, auch wenn er einiges anders gemacht hat wie Jesus. Es war nicht die perfekte vielleicht Theologie oder alles hundertprozentig richtig, aber er ist losgegangen mit dem hingegebenen Herzen. Und das ist für uns auch als Gemeinde wichtig und wird uns in Zukunft auch, das wird die Veränderung sein, dass wir mit dem hingegebenen Herzen unterwegs sind. Nicht die perfekte Theologie zu haben, nicht den makellosen Gottesdienst, sondern dass wir als Person, die wir hier sitzen, hingegeben sind an diesen Jesus und Botschafter sind. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort nochmal. Wir danken dir, dass es so vielschichtig ist und so tiefgründig. Und auch wenn wir häufig Dinge auch nicht in Fülle verstehen, so ist es schön für das, was wir ansatzweise verstehen können. Und ich danke dir einfach für die in dem neuen Bund, wo wir leben dürfen, dass du uns herausgerufen hast und dass wir in deine Familie hineinkommen dadurch. Ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder in dem Bewusstsein leben, dass wir deine Kinder sind und das in die Welt auch hinaustragen, dass wir einen Unterschied machen an der Stelle, wo wir sind, dass wir Salz und Licht sind. Und ich bitte dich, dass wir uns immer wieder verändern lassen durch dein Wort, auch wenn es manchmal uns nicht so passt, weil es nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Und da vertrauen wir auf deinen Heiligen Geist, der in uns wirkt, wo du versprichst, dass er in uns wirkt. Und bitte, geh du mit uns weiter, auch in die Zukunft, auch in den Zeiten, wo viele Fragen da sind und viele Antworten vielleicht ausbleiben. Danke, dass du der Weg und das Ziel bist. Amen.